Hey!
Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Am vergangenen Sonntag endete mit der 73. Austragung der Vuelta a España, also der Spanien-Rundfahrt, die dritte und letzte Grand Tour der Radsport-Saison 2018. Und es gab einen strahlenden Sieger, Simon Yates. Und es gab natürlich aber auch noch vieles weitere, was man bereden muss. Und das tun wir hier natürlich in der Vuelta-Rückschau bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse und ich habe für diesen Rückblick natürlich wieder zwei reizende Gäste. Zum einen von radsportnews.com, der Felix Mattes. Hallo Felix.
Servus Lukas, schönen guten Abend, Tag, wie auch immer, wann auch immer es gehört wird.
Genau, und dann natürlich auch noch wieder der reizende Senf-Dazugeber, wie er sich ja selbst betitelt hat, Erik Gutwürk. Hallo Erik.
Ja, hallo Lukas, hallo Felix, guten Abend in die Runde.
Ja, wir werden auch heute wieder ausführlichst über die Spanien-Rundfahrt sprechen, so ausführlich wie eben notwendig und so kurz wie eben möglich. Die kurze Gliederung der heutigen Ausgabe, also zuerst soll es ein bisschen nochmal um das finale Wochenende, also um die Entscheidung gehen, dass wir für euch nochmal kurz aufarbeiten wollen. Dann küren wir die Tops und Flops, ziehen ein kurzes Fazit und am Ende natürlich wie immer die grandiose Auswertung unserer Tipps. Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, wir haben uns mal wieder nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, aber das kennt ihr ja von uns mittlerweile schon. Beginnen wir also mit dem entscheidenden Wochenende der Entscheidung dieser 73. Vuelta und beginnen da vielleicht beim Freitag der vorletzten Bergetappe. Felix, vielleicht kannst du mal das Notwendigste nochmal so kurz aufarbeiten, was auf dieser Etappe passiert ist.
Ja, letztendlich ist es der Tag der Vorentscheidung gewesen, glaube ich, kann man so sagen, auch wenn dann am Samstag auch nochmal einiges passiert ist im Klassement, aber in die Etappe reingekommen sind wir mit 25 Sekunden Vorsprung für Yates vor Valverde. Aus der Etappe rausgegangen, dann mit, ich glaube, knapp 2 Minuten Vorsprung, 1:38 hat er dann gehabt. Das ist jetzt kein Erdrutsch, nicht so wie beim Giro, wo auf einmal alles komplett auf den Kopf gestellt wurde, aber die 19. hat halt am Freitag schon für die Vorentscheidung der Vuelta gesorgt. Thibaut Pinot hat sie gewonnen. Aus einem sehr cleveren Schachzug heraus eigentlich es gab eine Dreiergruppe vorne am Schlussanstieg, die rausgefahren ist mit Yates, ursprünglich mit Quintana, Kreuzweig und George Bennett, relativ früh im Schlussanstieg, nachdem Movistar extrem Tempo gemacht hatte vorher. Und dann hat sich dann Bennett relativ bald verabschiedet, dafür ist dann Pinot aus dem Feld noch zu Quintana und Kreuzweig nach vorne gesprungen und dann 10 Kilometer vor Schluss im Anstieg greift dann Simon Yates die anderen Favoriten an und keiner kann mit und springt auch zu der Gruppe vor und dadurch musste dann Quintana sich zurückfallen lassen, um für Valverde zu arbeiten, aber die anderen drei da vorne hat man dann nicht mehr wieder gesehen, sondern die sind sehr stark durchgezogen, Simon Yates das meiste von vorne gefahren. Pinot hat ihm noch ein bisschen geholfen. Kreuzweig konnte nicht, hat er dann im Nachhinein gesagt, dass er einfach nicht helfen konnte. Sah im Fernsehen erst so aus, okay, der hängt jetzt die ganze Zeit am Hinterrad und sprintet die beiden dann am Ende ab. Aber er hat gesagt, nee, ging einfach nicht mehr und ist dann auch auf den letzten Metern nochmal zurückgefallen, aber trotzdem an dem Tag auf den dritten Gesamtrang vor, den er dann aber ja am Samstag wieder verloren hat. Aber vorne, was den Vuelta-Sieg angeht, war das dann die Vorentscheidung, auch wenn Yates auf den letzten Metern, letzten 200 Metern dann Pinot nicht mehr folgen konnte oder wollte. Ich glaube, es war eher so ein, wir lassen Pinot jetzt vorfahren und seinen Solo oder seinen Sieg feiern und Yates hat genug Vorsprung rausgeholt. Ich glaube, der war sich da schon, auch wenn die Etappe am Samstag nochmal richtig schwer werden sollte, schon ja recht sicher.
Bevor wir über die einzelnen Akteure reden, gucken wir natürlich auch noch auf den 20. Abschnitt, der dann endgültig die Entscheidung bringen sollte. Erik, es war eine Vollgas-Etappe, wie wir sie ja doch gerne mal nennen, 97,3 Kilometer und es war der endgültige Aufstieg der Überraschung dieser Vuelta vielleicht.
Meinst du Simon Yates, die Überraschung? Oder meinst du Enric Mas?
Ich meine, glaube ich, Enric Mas.
Du meinst Enric Mas, okay. Ja, der hat natürlich da seiner überragenden Vuelta die Krone aufgesetzt. Ich hatte ja vor der Vuelta ihn als Top-10-Kandidaten ausgegeben. Dass er dann so gut abschneidet, habe ich wirklich selbst nicht erwartet. Aber wenn wir nochmal auf die Etappe zurückkommen, die war halt wirklich kurz, 97,3 Kilometer, aber es waren halt so ziemlich jeder Berg, den es in Andorra gibt, der wurde an dem Tag befahren. Manche davon sogar zweimal. 6 Pässe insgesamt. Es gab sehr früh schon eine relativ große Gruppe, die auch ziemlich namhaft war. Da waren so Fahrer wie Vincenzo Nibali, Michael Kwiatkowski, Thomas de Gendt, mit drin. Degent hauptsächlich war auf die Bergpunkte aus, die er sich dann auch gesichert hat. Ja, und dann hat irgendwann Astana das Rennen so, ja, 40, 50 Kilometer vor dem Ziel in die Hand genommen. Da gab es dann einen ersten Angriff von Miguel Angel Lopez, der von den anderen Favoriten vereitelt wurde. Dann hat er sich in der Anfahrt zum vorletzten Berg dann nochmal abgesetzt, zusammen mit Nairo Quintana. Ist aber ja vielleicht 15, 20 Sekunden vor der Favoritengruppe gefahren. Dann kamen von hinten Enric Mas und Simon Yates dazu. Die haben dann in der Abfahrt in der Anfahrt zum letzten Anstieg aufgeschlossen. Und ja, Quintana hat sich dann zurückfallen lassen, um Valverde zu helfen, der dann aber doch endgültig über seinen Kräfteverhältnissen oder über seinen Grenzen war. Ja, und auch Yates hat dann im Schlussanstieg für mein Befinden das eigentlich recht kontrolliert angegangen und dadurch konnten sich dann Enric Mas und Miguel Angel Lopez absetzen, dann um den Etappensieg sprinten. Also es war ein Tag, der nochmal im Klassement einiges durcheinander geworfen hat, was das Podium betraf, aber der jetzt nicht dafür gesorgt hat, dass Simon Yates ins Wackeln geraten ist, was man vielleicht noch ein bisschen befürchten musste, denn nicht, dass Simon Yates vorher in irgendeiner Form eine Schwäche gezeigt hätte, aber solche Etappen, 97 Kilometer, solche Anstiege, da kann man halt schnell auch mal aus irgendeiner taktischen Situation ins Hintertreffen geraten. Und ich denke, da war er auch sehr, sehr froh, dass er den Tag dann so ziemlich unbeschadet überstanden hat und dann doch mit 1 Minute 46 Vorsprung auf Mas den Gesamtzweiten die Vuelta gewinnen konnte.
Den Schlussakkord setzte dann, nachdem quasi in der Gesamtwertung alles feststand, auf der letzten Etappe, die traditionell auch im Sprint ähnlich wie bei der Tour de France ausgetragen wurde, dann Ilia Viviani, der einen doch nicht ganz so einfachen Sprint am Ende wieder zu einem Sieg vollendete, veredelte, wie auch immer man das sagen möchte. Peter Sagan, der so ein bisschen einen Fluch hatte, wieder nur Zweiter geworden, dahinter Nisolo. In der Gesamtwertung hat sich also nichts mehr verändert am Ende. Simon Yates gewinnt also die Vuelta vor Enric Mas, der 1,46 Rückstand hat, dann Miguel Angel Lopez, Steven Krauswijk, Alejandro Valverde, Thibaut Pinot, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Ion Izagirre und Wilco Kelderman, Emanuel Buchmann, über den wir nachher auch noch sprechen werden. Der ist 12. geworden, hat am Ende 14 Minuten 6 Rückstand auf den Sieger. Dann wollen wir doch gleich mal zu den Tops und Flops kommen und ich denke, da kommen wir am Sieger natürlich auch nicht vorbei. Simon Yates hat es geschafft, nachdem er ja bei dem Giro so sehr eingebrochen war, jetzt doch noch seinen Grand Tour-Sieg zu feiern und setzt so ein bisschen eine Serie fort, denn es ist der, ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, 5. Grand Tour Sieg in Folge eines britischen Radprofis. Doch schon ziemlich beeindruckend. Wenn wir jetzt auf Yates gucken, Felix, wie wichtig war vielleicht auch dieser Einbruch bei Giro für diesen Vuelta-Sieg?
Das ist eine gute Frage, ja. Also kann tatsächlich sein, dass der Giro-Einbruch ihm geholfen hat, die Vuelta zu gewinnen, in gewisser Weise, weil er ja schon auch gesagt hat, er so ein bisschen gelernt hatte aus dem Giro eben schon und ist jetzt ein bisschen defensiver die ganze Sache angegangen hat. Nicht von Anfang an, es wären ja auch wieder sehr viele Möglichkeiten gewesen, schon von Anfang an zu versuchen, hier mit der Brechstange Zeit rauszuholen. Hat das ein, zweimal gemacht, aber nicht an jeder Bergetappe. Beim Giro hat das ja eigentlich täglich gemacht und dann ist er irgendwann geplatzt und diesmal ist er da ein bisschen defensiver rangegangen, wenn man das noch defensiv nennen kann, weil letztendlich war er trotzdem einer der offensivsten Fahrer im Rennen. Und ja, also von daher, ja, ich würde sogar tatsächlich sagen, dass er durch die Giro-Niederlage, dass die ihm geholfen hat, hier die Vuelta zu gewinnen. Abgesehen davon, dass er eben auch, ja, klar der stärkste Mann, glaube ich, war über die 3 Wochen.
Erik, siehst du das ähnlich? Und gleich die nächste Frage angefügt, wie wichtig war auch, dass sein Bruder Adam Yates gerade in der letzten Woche vielleicht der allerstärkste Helfer im Feld war?
Ich sehe das ähnlich wie Felix. Also ich habe schon das Gefühl, dass Simon Yates aus dem Giro sehr viel gelernt hat. Man muss fairerweise auch dazu sagen, beim Giro musste er ja offensiv fahren, denn es gab ja da auch in der letzten Woche dieses Zeitfahren, wo er dann mit Chris Froome und Tom Dumoulin 2 Gegner hatte, wo man gedacht hat, naja, da kann er schon 2 Minuten Zeitverlust einkassieren. Das ist dann letztlich nur ein bisschen mehr als 1 Minute geworden. Aber dadurch hat er halt in den ersten 2,5 Wochen beim Giro diese offensive Fahrweise an den Tag gelegt und versucht immer hier 10 Sekunden rausholen, da eine halbe Minute. Das war jetzt bei der Vuelta nicht so sehr nötig, denn auf dem Papier war eigentlich Valverde so der einzige gute Zeitfahrer, aber jetzt auch kein absoluter Zeitfahrspezialist. Dadurch konnte er das Ganze natürlich auch ein bisschen defensiver angehen. Also wenn jetzt ein Tom Dumoulin vielleicht noch bei der Vuelta mitgefahren wäre, dann wäre vielleicht die Taktik von Yates auch nicht so aufgegangen. Aber gut, gewonnen ist gewonnen am Ende. Und ich glaube schon, dass er gezeigt hat, sich mehr auf seine Mannschaft zu verlassen. Und gerade da kommt halt auch sein Bruder Adam ins Spiel, den Mitchelton Scott ja ganz bewusst in den ersten zwei Wochen in der Vuelta ein bisschen zurückgehalten hat, damit er halt in der letzten Woche frisch ist und seinem Bruder helfen kann. Und was für Yates sicherlich auch am letzten Wochenende noch eine Rolle gespielt hat, er wohnt ja in Andorra, er trainiert dort. Das heißt, er kennt die Straßen, er kennt die Anstiege. Ich glaube, den Col de la Rabassa vom Freitag und auch die ganzen anderen Anstiege, die am Samstag gefahren wurden, die ist er sicherlich nicht erst einmal gefahren und die kann er wahrscheinlich auch, wenn man ihn nachts um drei aus dem Schlaf holt, beschreiben, wo die Straße wie steil ist und wo welche Kurve kommt. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für ihn gewesen und war am Ende der stärkste Fahrer für mich in der Vuelta und einfach auch der konstanteste.
Der Sieger, dass der auf unserer Top-Liste steht, ist relativ klar. Felix, wen würdest du denn noch hinzufügen? Also wer hat dich vielleicht positiv überrascht oder wer ist vielleicht auch einfach, ohne überraschend zu sein, trotzdem einer der Top-Akteure dieser Vuelta gewesen?
Also Maas haben wir ja schon, oder hat Erik ja schon angesprochen, oder ihr beide, was die Überraschung angeht, als Gesamtzweiter, also dass er ein guter Kletterer ist und auch ein guter Rundfahrer irgendwann wird, das war vorher bekannt, aber dass er am Ende auf dem Podium steht, ich glaube, damit hat wahrscheinlich überhaupt niemand, nicht mal Patrick Lefebvre, gerechnet. Übrigens ja auch interessant, das Team, das die ganze Zeit nach irgendwie einem Rundfahrer gesucht hat und alle möglichen Varianten ausgesucht hat. Und jetzt kommt dann der Youngster da und beschert ihnen den Podestplatz im Klassement bei einer Grand Tour. Auch irgendwie eine witzige Geschichte. Das ist auf jeden Fall die Überraschung. Absolutes Top bei dieser Vuelta. Ansonsten, ich persönlich fand jetzt Pinot zum Beispiel noch stark, nachdem es in den ersten zwei Wochen oder ja in den ersten anderthalb Wochen ja nicht so wirklich gelaufen ist, auch teilweise mit Pech. Dann in den Bergen jetzt am Ende die zwei Etappensiege dann noch abzuschießen, am Sonntag Lagos de Covadonga, dann jetzt dann am Freitag nochmal am Rabassa. Und da glaube ich, dass man da so ein bisschen in Richtung WM vielleicht auch gucken kann, dass der interessant ist, weil er jetzt in der dritten Vuelta-Woche echt stark gefahren ist, nicht mehr so wahnsinnig viele besser geklettert sind. Aber gibt einige interessante Situationen jetzt da. Weiß nicht, ob ich die mit Top oder Flop bezeichnen würde, aber gibt schon so ein paar. Nibalis zum Beispiel, ein sehr interessanter Name, glaube ich, jetzt aus der Vuelta raus, der eigentlich überhaupt kein Ergebnis gefahren ist, aber trotzdem irgendwie muss man den auf dem Schirm haben.
Ja, ist vielleicht so ein bisschen auch Peter Sagan, den, also vom Fahrertyp natürlich komplett anders, trotzdem traut man Sagan auch bei der WM immer alles zu, einfach weil er so ein außergewöhnlicher Fahrer ist. Erik, wen würdest du denn noch so auf die Top-Liste fügen, wenn wir dieses Wort dann doch nochmal bemühen wollen?
Ja, ich verlasse da mal so ein bisschen den Boden der Klassementfahrer und würde da mal Elia Viviani rauspicken. Ja. Mit seinen drei Etappensiegen, 18 Saisonsiege jetzt mittlerweile. Das ist natürlich einsame Spitze und man hat auch das Gefühl, der kann an der Flamme Rouge noch auf Position 50 fahren und seinen Sprintzug verloren haben, so wie es jetzt am Sonntag in Madrid war, und am Ende gewinnt er trotzdem. Ich habe heute oder ich glaube gestern Abend noch von Quickstep einen Tweet gesehen, da haben sie mal die Etappenplatzierungen von Elia Viviani in den Massensprints dieses Jahr aufgelistet und ich glaube, der schlechteste Platz war ein sechster Platz, das war irgendwann im Februar oder so, und ansonsten immer Top 3, Top 5 mindestens und halt, wie gesagt, 18 Saisonsieger, also ist in diesem Jahr wahrscheinlich der stärkste Sprinter. Wobei natürlich immer die Frage ist, er fährt da zum Beispiel auch nie gegen einen Fernando Gaviria, den er ja zum einen in seiner eigenen Mannschaft hat und zum anderen, mit dem er ja nicht gleichzeitig beim selben Rennen auftritt. Ansonsten für mich noch stark war Steven Kreuzweig, auch wenn es nur der vierte Platz wurde, aber der ist ja schon bei der Tour sehr offensiv gefahren, hat dort einen fünften Platz belegt mit einer doch, denke ich, auch sehr kräftezehrenden Fahrweise und dass er dann jetzt bei der Vuelta das noch mal so bestätigen konnte. Und natürlich Miguel Angel Lopez, also wie beim Giro erneut Dritter. Zwar keinen Etappensieg geschafft, aber ja, auch gegen Ende der Vuelta immer stärker geworden und so bei Enric Mas und Miguel Angel Lopez habe ich das Gefühl, wenn die Vuelta jetzt noch eine Woche gegangen wäre, dann hätten die beiden vielleicht sogar den Gesamtsieg unter sich ausgemacht.
Das glaube ich nicht. Ja, widersprüchlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in einer Woche mehr der Yates das noch gemacht hätte. Ich muss sogar sagen, dass ich Lopez, also man kann ihn natürlich nicht als Enttäuschung bezeichnen, wenn er auf dem Podium steht, mit 2 Minuten Rückstand auf den Gesamtsieger. Aber ich habe mir eigentlich mindestens das, oder ich habe mir schon erwartet, dass er das macht. Also ich würde ihn jetzt nicht als positive Überraschung bezeichnen, sondern ich denke, das war eigentlich das, was er erreichen musste bei der Vuelta. Das Podest war das, was er auf jeden Fall anpeilen musste.
Ja, das stimmt natürlich. Also ein 8. Platz wäre da eine Enttäuschung gewesen. Da stimme ich dir zu.
Absolut. Da bin ich auch voll eurer Meinung. Wer diesen Podcast hört, weiß, dass ich auch so einen gewissen Fable für Miguel Angel Lopez habe, den ich aber versuche gut zu kaschieren. Ansonsten würde ich noch 2 ganz kurz als Gewinner oder Topfahrer hervorheben. Ich denke, dass Nasser Buhani zumindest als der einzige Fahrer, der Ilia Viviani schlagen konnte und nach einer doch nicht ganz so einfachen Saison auf dieser Liste zumindest eine Daseinsberechtigung hat. Über den kann man sich natürlich auch streiten. Aber ansonsten, wie gesagt, Buhani der Einzige, der Viviani im Massensprint schlagen konnte. Und Thomas de Gendt, der ewige Ausreißer, hat es geschafft, sein erstes Bergtrikot bei einer Grand Tour einzufahren. Das hat er durchaus gegen namhafte Konkurrenz, zum Beispiel Bauke Mollema, geschafft. Also auch für mich ein Topfahrer dieser Rundfahrt und definitiv ein Sympathieträger, glaube ich, der da nicht zu Unrecht auch dieses Bergtrikot gewonnen hat, aus Sicht einiger Fans. Bevor wir jetzt dann zu den Flops und zu einem kleinen Fazit dieser Rundfahrt kommen, jetzt allerdings erstmal eine kurze Pause zum Durchatmen, dann sind wir gleich wieder für euch da.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir sind immer noch Erik Gutglück und Felix Mattes und wir sezieren die vergangene Vuelta a España und gucken jetzt auf die Fahrer oder die Teams oder die Akteure, die uns nicht so überzeugt haben, die man als Flop bezeichnen könnte. Und da haben wir gleich mal eine ganz interessante Frage eines Hörers bekommen, nämlich von dem Tigersprung auf Twitter. Und der hat zu Movistar gefragt: Mich würde eure Meinung zur langfristigen Gesamtklassementsperspektive von Movistar interessieren. Quintana und Valverde scheinen keine Siegkandidaten mehr bei einer Grand Tour zu sein. Muss man da auf dem Transfermarkt aktiv werden, damit man eigenen Ansprüchen gerecht werden kann? Oder wie sehen wir das? Das ist die Frage. Erstmal vielen Dank dafür natürlich. Und die Frage würde ich gleich zuerst mal an Erik weiterleiten.
Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also Movistar ist ja in diesem Jahr nicht nur bei der Vuelta, sondern auch schon bei der Tour ausgezogen, um ganz Großes zu erreichen. Das haben sie in beiden Fällen nicht geschafft. Ich glaube, bei der Tour, Mikel Landa war der Bestplatzierte, 6. oder 7. gewesen. Jetzt sah es ja mit Valverde lange gut aus. Auch Quintana lag ja eigentlich noch eine ganze Weile im Klassement, zumindest auf Podiumkurs. Und ja, in der dritten Woche oder eigentlich so in den letzten zwei entscheidenden Bergetappen ist Movistar halt komplett abgestürzt, kann man so sagen. Also bei Verde nur noch Fünfter, Quintana Achter. Das ist natürlich nicht das, was die Mannschaft erreichen wollte. Ja, ist die Frage, wie muss man jetzt aktiv werden? Also Valverde ist natürlich eigentlich aus dem besten Radfahreralter schon raus, aber bei ihm gelten ja dann doch andere Gesetze, was die Alterserscheinungen des Körpers betreffen. Aber er ist halt einfach, er war ja noch nie so der klassische Grand Tour-Fahrer. Also er hat ja schon immer irgendwo seine schwarzen Tage gezogen und wenn man sich seine Karriere anguckt, war er ja immer mehr so der Eintagesfahrer, der zwar auch mal die Vuelta gewonnen hat vor 9 Jahren, aber sonst mit den Grand Tours es immer schwer hatte, das Podium zu erreichen. Bei Quintana hat man auch so das Gefühl, ja, so langsam zeigt er die Kurve ja eher nach unten als noch mehr nach oben und diesen Tour de France-Sieg, den man jetzt schon seit einigen Jahren hinterherfährt, den, ja, der scheint auch mittlerweile in immer weitere Ferne zu rücken. Den Giro und die Vuelta hat er ja jeweils gewinnen können. Jetzt ist halt die Frage, muss Movistar diese beiden Kapitäne mit Transfers ersetzen oder hat man vielleicht sogar die Nachfolger da in den eigenen Reihen? Und ja, ein Mikel Landa ist möglicherweise, wäre der bei der Vuelta in der Lage gewesen, weiter vorn abzuschneiden. Das weiß man aber nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass man gerade im nächsten Jahr Fahrern wie Richard Carapaz, der ja beim Giro schon Vierter war, oder auch Marc Soler, der Paris-Nizza gewonnen hat, dass man denen eine Chance geben wird. Auch bei der einen oder anderen Grand Tour auf eigene Rechnung zu fahren. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass Movistar sich irgendwelche Klassement-Fahrer oder Fahrer mit Grand Tour-Ambitionen extern im Winter dazu holen muss, sondern dass man da einfach schauen wird, dass man dann diesen jungen Fahrern, die man in den eigenen Reihen schon hat, mehr die Chance gibt. Und dann kann es auch passieren, dass Quintana und Valverde, wenn sie nicht oder gerade Quintana, wenn der nicht noch wieder die Kurve kriegt und die Leistung nach oben zeigt, dass er dann auch ganz schnell bei Movistar aufs Abstellgleis geraten kann.
Zumal ja auch, um nochmal auf den Transferteil zu kommen, auf dem Transfermarkt jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele der großen Rundfahrer zu finden sind. Da ist ja jetzt doch schon viel über die Bühne gegangen. Felix, wie siehst du's? Wo siehst du vielleicht auch die Probleme, die Movistar jetzt hatte bei den letzten beiden Rundfahrten und wo siehst du vielleicht Lösungsansätze?
Naja, also erstmal grundsätzlich, eben Erik hat ja schon sehr umfassend das ganze Thema besprochen. Also erstmal gibt's auf jeden Fall mindestens zwei starke Nachwuchsfahrer im Kader mit Soler und Carapaz für Rundfahrten langfristig. Ich meine, Soler haben nach Paris-Nizza im Frühjahr alle als den neuen Indurain abgefeiert. Also das heißt, irgendwas muss ja da scheinbar dran sein, dass der irgendwann mal großer wird. Was jetzt das nächste Jahr angeht, klar ist natürlich, geht es schnell, aber man hat es bei Enric Mas gesehen, wie schnell manche Sachen gehen können. Und ich würde auch, also weil werde sowieso niemals abschreiben. Das hat jetzt am Ende der Vuelta an den letzten 3 Tagen nicht mehr gereicht. Aber vorher war er der Einzige, der jetzt irgendwie noch in Gefahr hätte bringen können. Und Quintana, andersrum, fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht eigentlich. Jetzt gerade bei der Vuelta. Also er hatte seinen miesen Tag zwischendrin und ist dann danach für Valverde gefahren. Aber war halt jetzt an den letzten beiden, also ich habe die Samstagsetappe ja nicht richtig verfolgen können, aber an der Freitagsetappe war er da, ja. Und am Samstag ja scheinbar auch und hat sich dann zurückfallen lassen. Ich würde den jetzt nicht abschreiben als möglichen Grand Tour Sieger. Das ist halt für den jetzt in den letzten Jahren immer nicht so ganz gelaufen und es gab immer irgendwas, hat nicht gepasst, aber das Potenzial, das er das hat, hat er bewiesen und er ist ja auch immer noch nicht alt. Und dann gibt's eben auch noch einen Landa, der das Potenzial definitiv auch hat. Dieses Jahr jetzt einfach halt ein Scheißjahr hatte, dann mit dem Sturz auch noch in San Sebastian. Also ich würde Movistar im nächsten Jahr definitiv als eins der größten Rundfahrtteams zählen. Ich glaube nicht, dass die ein Problem haben. Wenn Landa jetzt sich von seinen Verletzungen erholt und nächstes Jahr wieder auf Klassement fährt, dann muss man den auf jeden Fall wieder ganz oben auf dem Zettel haben. Und wie gesagt, Quintana, Valverde und dann die Youngster. Also immerhin immer noch ein richtig starker Kader. Ich glaube nicht, dass man da einkaufen gehen muss.
zumal sich ja auch die Abgänge und auch bislang die Zugänge bei Movistar ziemlich in Grenzen halten. Da ist jetzt noch nichts Weltbewegendes passiert, was einen daran zweifeln lässt, dass die Fahrer, die da sind, in der nächsten Saison zumindest einen schlagkräftigen Kader an ihrer Seite haben. Ich hoffe, lieber Tigersprung, wir konnten deine Frage ausreichend beantworten und wollen uns gleich dem nächsten, ja, etwas negativen Punkt widmen, der zumindest einmal sich klar geäußert hat und sonst auch von einigen Fahrern geäußert wurde. Und das war so ein bisschen die Kritik an der Organisation dieser Rundfahrt. Es gab einige Stürze. Ich glaube, es war die 7. oder 8. Etappe, wo sich dann Daniel Martin im Interview unter anderem geäußert hat und gesagt hat, das war einer Grand Tour nicht würdig, die Straßen hier. Dann gab es den schweren Zusammensturz nach Zieleinlauf zwischen einem Offiziellen und Alexandre Genies und auch sonst eine kritische Sache, einige kritische Sachen. Wie hoch darf man das bewerten, Erik? Würdest du Kritik an der Organisation dieser Vuelta zulassen? Würdest du sie bedingt zulassen oder würdest du sie ganz abstreiten?
Also ich muss gestehen, ich habe die Etappe, wo es diese schweren Stürze in der Abfahrt gab, wo Daniel Martin die Strecke kritisiert hat, habe ich jetzt selber nicht gesehen. Da kann ich mir jetzt leider kein Bild zu machen. Ich habe diesen Zusammenstoß nach der Ziellinie von Alexandre Genies und Dylan van Baarle, den hat es ja da eigentlich noch schlimmer erwischt, der hat sich ja, glaube ich, da die Hüfte sogar gebrochen.
Ja, Becken, glaube ich sogar.
Oder Becken, ja. Auf jeden Fall keine Verletzung, mit der man Radfahren kann oder erstmal eine Weile raus ist. Ich habe das dann auch nur später im Real Life gesehen, dass im Prinzip Genies ja ins Ziel fährt, jubelt und dann dieser offizielle, also meistens haben die Fahrer ja sowieso nur so einen schmalen Korridor, wo sie dann durchkommen, wo die ganzen Fotografen hocken und Bilder machen. Und dieser Offizielle ist dann noch in diese Lücke reingerannt und da war der Sturz dann vorprogrammiert. Also was den da geritten hat, weiß er wahrscheinlich selber nicht. Und es kommt ja leider immer wieder vor in den letzten Jahren, dass Fahrer mit der Organisation unzufrieden sind mit einzelnen Dingen. Also wenn wir da an die, ich glaube, die Baskenland-Rundfahrt war es vor 2-3 Jahren, wo diese Poller nicht weggenommen wurden, wo es da einen schweren Sturz gab. Und dann, ich glaube, vor 2 Jahren bei der Vuelta standen auch noch mal ein paar Kilometer vom Ziel solche Poller. Also das ist schon manchmal nicht ganz ohne. Ich weiß nicht, ob man das so als spanische Nachlässigkeit bezeichnen kann, aber wenn man zum Beispiel auch das Roadbook von der Vuelta sich anschaut, da werden ja Etappen als Flachetappen ausgegeben und das Höhenprofil so eingezeichnet und dann haben die Fahrer am Ende doch irgendwie 3000 Höhenmeter auf dem Tacho zu stehen. Dazu kamen in diesem Jahr auch ja verhältnismäßig lange Transfers. Da hatte sich ja Johannes Fröhlinger dazu geäußert, dass es dadurch auch die Rundfahrt schwerer war, als sie auf dem Papier aussah.
Felix, kannst du die Kritik, die da einige Beteiligte geäußert haben, egal ob jetzt intern oder externe Teilnehmer dieser Vuelta oder Beobachter, kannst du die nachvollziehen oder hältst du das dann doch ein bisschen für überzogen?
Nee, ich finde vollkommen. Also ich finde ehrlich gesagt, dass sich das Rennen, ohne jetzt da gewesen zu sein, aber ich finde, dass sich das Rennen schon ganz schön ins Abseits schießt irgendwie. Also eben diese Sicherheitsdinge, die Fahrer beschweren sich nicht aus Spaß, also die machen das nicht, weil sie irgendwie der Vuelta einen auswischen wollen, sondern weil es halt echt gefährlich teilweise ist, oder weil sie es als gefährlich empfinden, und das ist letztendlich, wenn sie es so empfinden, dann ist es gefährlich. Also das sind die einen Dinge, dann die anderen Dinge, die man kritisieren muss, finde ich, ist auch die Strecke Jahr für Jahr wieder. Also es wird jedes Jahr nach der Präsentation von der Vuelta wird gesagt, ganz ehrlich, also langsam langt es auch mal, ihr übertreibt es mit den Bergankünften, und trotzdem wird dann nochmal einer draufgesetzt. Das sind mehrere Punkte, die für mich das Rennen einfach immer mehr, die versuchen damit über irgendwie Spektakel irgendwie den Anschluss zu halten an Tour und Giro, aber für mich werten sie ihr eigenes Rennen immer mehr ab. Und dann kommen eben diese Vorfälle dazu. Ich würde jetzt sogar den Vorfall mit dem Zusammenstoß mit Van Baarle und Genies, dem würde ich jetzt gar nicht der Gesamtveranstaltung oder dem Gesamtveranstalter anheften. Das war einfach ein kompletter Blackout von einer Person. Ich denke, ich kann mir auch erklären, wie das passiert. Der hat ein bisschen zu viel getrödelt, hatte aber einen wichtigen Job hinterm Ziel zu tun, nehme ich mal an. Hat dann gemerkt, scheiße, ich muss mich beeilen, ist rübergesprungen, hat dann, als er auf der Straße war, gemerkt, verdammt, jetzt stehe ich den Fotografen im Weg. Dann hat er gedacht, okay, jetzt renne ich ganz rechts am Rand. Ja, und dann war er halt einfach zu langsam. das würde ich jetzt gar nicht mal der Gesamtveranstaltung zu Last legen. Ich meine, dass da einer drüber springt, das kann passieren, ja. Wenn einem die Sicherung durchtritt, da kann letztendlich niemand was gegen machen, außer die Person selbst. Aber grundsätzlich gab es halt genug Sachen. Auch an dem Tag hat sich Markus Burkhardt über die Situation kurz vorm Ziel beschwert, dass wir auf einer Riesenstraße die ganze Zeit waren. Da hätte man ein super Ziel machen können und auf den letzten 3 Kilometern wird es dann ein ganz schmaler Weg, wo dann auch noch LKWs am Rand gestanden haben sollen. Ich bin froh um jeden Kommentar, der da dann vor den Fahrern kommt, dass sie ihren Mund aufmachen, dass sie was sagen, dass sie was schreiben, dass da sich gewehrt wird. Wäre schön, wenn da dann auch tatsächlich mal was passieren würde. Auf der anderen Seite, ich muss übrigens auch sagen, weil ich bin ja bei vielen Frauenrennen. Bei Frauenrennen sehe ich manchmal Zielankünfte, da denke ich mir jedes Mal, ganz ehrlich, beim Männerrennen würden die Fahrer sagen, nee, da fahren wir nicht. Dann könnt ihr das Rennen absagen, so ungefähr. Da gibt es noch ganz andere Zustände. Muss man vielleicht auch mal dazu sagen, dass da bei den Frauen noch viel krassere Sachen gemacht werden. Aber ja, für ein World Tour Rennen, für eine Grand Tour, wenn die Fahrer sich schon so beschweren, dann muss da was sich ändern.
Ja, ich denke, das hast du sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, lieber Felix. Und das soll es für dieses Segment erstmal gewesen sein, bevor wir jetzt gleich dann nach einer kurzen Pause zum Fazit und noch zu einigen weiteren Diskussionsthemen kommen. Wie gesagt, jetzt eine ganz kurze Pause und dann sind wir natürlich gleich wieder in aller Frische zurück und sprechen weiter über die 73. Ausgabe der Vuelta a España.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir sind immer noch Felix Mattes und Erik Gutglück. Und wir haben für unseren Rückblick auf die Vuelta eine weitere Zuhörerfrage bekommen, und zwar von Patrick, ebenfalls über Twitter. Danke für die Frage. Und da geht's um Emanuel Buchmann, der ja Gesamtplatz 12 belegt hat am Ende. Und die Frage lautet, mich würde interessieren, wie ihr Buchmanns Gesamtklassementsergebnis bewertet. Mir fällt das schwer. Einen deutlichen Fortschritt in seiner Entwicklung sehe ich definitiv nicht. Eher eine gewisse Stagnation. Oder ist es ein so hartes Urteil? Liegt eine Ursache im Sturz oder fehlt es am Leadership? Das ist die Frage von Patrick und diesmal lasse ich Felix den Vortritt für die Antwort.
Finde ich zu hart. Er ist nicht in die Top 10 gefahren, das stimmt. Das ist ein Fakt. Und das hätte das Ziel sein müssen oder war ja auch das Ziel. Ich hatte ja auch vor der Vuelta auch gedacht, okay, wenn es gut läuft, traue ich ihm auch eine Top 5 Platzierung oder vielleicht sogar was Richtung Podium zu, wenn es ideal
ist. Ich auch tatsächlich. Ich habe ihn auf Top 6 getippt.
Ja, also das wäre so tatsächlich was gewesen, was ich ihm zugetraut hätte. Allerdings muss man jetzt im Nachhinein sagen, ich weiß nicht, was für eine Rolle der Sturz gespielt hat. Das kann ich nicht beurteilen. Das kann er, glaube ich, nur selber sagen. Aber grundsätzlich sieht man, glaube ich, dass eben die Anstiege der Vuelta nicht die Anstiege des Emanuel Buchmann sind, wenn es diese kürzeren, krass steilen Rampen, das waren die ihm Probleme gemacht haben. Und dann ist er halt erst am Ende der Vuelta dann auch scharmüde gewesen. Ich fand, der Auftritt gerade am Anfang der Vuelta war sehr, sehr stark. Da hat er mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, wenn es mehr in Richtung Anstiege, wie sie bei der Tour de France gefahren werden, geht, dann hätten wir hier auch ein besseres Ergebnis gesehen. Also wenn sie mit dem Starterfeld, mit dem Formstand, alles sehr hypothetisch natürlich, aber die Tour de France-Strecke gefahren wären, wäre er, glaube ich, weiter vorne gelandet als dieser 12. Platz. Und dann wäre ja auch definitiv ein weiterer Fortschritt zu erkennen gewesen. Also Ich würde da nicht so hart mit ihm ins Gericht gehen. Ich glaube, er ist wahrscheinlich selbst relativ enttäuscht über das Ergebnis, aber ich glaube, mit den Erkenntnissen kann man weiterarbeiten, kann man sehen, okay, das ist vielleicht einfach nicht das Rennen, was ihm jetzt gelegen hat mit diesen Anstiegen, aber lange gleichmäßige Anstiege, ja, ich glaube, da hat man auch gute Sachen von ihm gesehen.
Erik, würdest du Felix dazu stimmen? Wie beurteilst du die Leistung, wenn wir es jetzt mal auf die gesamte Saison beziehen, von Emanuel Buchmann? Würdest du da auch von einer Stagnation oder von einem klaren Fortschritt sprechen?
Also erstmal würde ich Felix in groben Teilen recht geben. Man sollte jetzt mit Emanuel Buchmann nicht zu hart ins Gericht gehen, auch wenn jetzt das ausgegebene Ziel Top Ten nicht erreicht wurde. Ja, wie gesagt, dieser Sturz, das ist ja so ein bisschen der Knackpunkt in seinem Rennen. Er hatte ja eine sehr gute erste Woche, war ja da zwischenzeitlich mal Zweiter im Gesamtklassement. Ich hatte aber so, oder wo ich Felix widersprechen muss, so in der zweiten Rennhälfte kamen ja dann eher so die Anstiege, die einem Buchmann eigentlich mehr liegen. Also wenn ich da an die Bergankunft in La Covatia denke, das ist ja ein relativ langer Anstieg gewesen, nicht sehr steil, und da hat er mit den Besten nicht mithalten können. Das war halt aber auch schon nach seinem Sturz. Also ja, diese Frage nach den Folgen seines Crashs, die kann er nur selbst beantworten. Ja, schwierig. Ist da jetzt eine Stagnation vorhanden? Also ich finde schon, dass er sich in der Saison durchaus weiterentwickelt hat. Man hat ja mit seinen Leistungen bei der Baskenland-Rundfahrt zum Beispiel oder beim Kriterium du Dauphiné, hat er gezeigt, dass er auch mit Fahrern in den Bergen mitklettern kann, die in der Lage sind, bei der Tour de France aufs Podium zu fahren. Fraglich ist halt, man muss es halt auch über 3 Wochen bringen können. Und es gibt halt immer wieder auch Fahrer, und da ist zum Beispiel sein Teamkollege Rafael Majka auch so einer, die haben eigentlich alles, was man braucht, um bei einer Grand Tour aufs Podium zu fahren oder vielleicht sogar eine Grand Tour zu gewinnen. Es scheitert halt immer letztendlich daran, dass sie irgendwo einen Sturz haben, einen Defekt zum unglücklichen Zeitpunkt, einen schwarzen Tag haben oder vielleicht auch krank werden. Dann ja, hoffe ich jetzt nicht, dass Emanuel Buchmann sich auch in diese Richtung entwickelt, dass er so der Unvollendete bleibt. Aber gerade wenn man bedenkt, er ist 25 Jahre alt, ich denke, wenn man ihm noch 3-4 Jahre gibt, dann wird er noch einige Male bei den Grand Tours versuchen, was zu reißen. Von daher, ich würde jetzt die Vuelta nicht überbewerten. Er lag gut im Rennen, und klar, jetzt mit dem Sturz kann man sich alles schön malen, wie es hätte laufen können. Aber ja, er hat am Anfang gut mitgehalten. Vielleicht ist er auch in der ersten Woche manchmal ein bisschen zu aggressiv gefahren. Er ist ja immer jemand, der sehr gerne auch sehr früh in die Attacke geht. Und vielleicht muss er da auch noch lernen, auch mal an einem Tag, wo die Straße ansteigt und die Beine gut sind, dann doch mal die Attacke zurückzuhalten und sich die Kräfte für die nächsten Tage aufzusparen. Ja, so sehe ich das.
Vielen Dank für dein Statement. Ich bin da eher Felix Meinung. Ich denke auch, dass Emanuel Buchmann eine sehr, sehr gute Saison gezeigt hat und dass die Vuelta an sich jetzt vielleicht ihm einfach nicht optimal entgegenkam, wobei ich auch der Meinung bin, dass ihm die Tour de France in diesem Jahr nicht viel mehr entgegengekommen wäre. Insgesamt aber trotzdem eine solide Leistung. Er war jetzt nicht ewig weit weg. Gerade vor den letzten beiden Tagen war er, glaube ich, nur ein paar Sekunden hinter dem 10. Platz, dass das jetzt am Ende auch aufgrund von Erschöpfung nicht schaffen konnte, diesen noch von Tony Galopin zu übernehmen, der ja vor diesem Schlusswochenende noch 10. war. Ist natürlich schade, und auch bei Bora ist man nicht so ganz zufrieden. Nach eigenen Aussagen ist man doch da sehr, sehr unzufrieden. Man hatte Top 10 und Etappensieg ausgegeben als Ziel. Das hat jetzt gar nicht geklappt. Sagan 6-mal auf dem Podium. Maika auch nah dran am Etappensieg und dann eben die Plätze 12 und 13 in der Gesamtwertung. Das ist nicht das, was man sich vorgestellt hat, aber bei Bora wird man es, denke ich, trotzdem am Ende verschmerzen können, denn so schlecht war es dann doch nicht. Wollen wir noch mal
kurz... Wenn ich da noch kurz was ergänzen darf. Ich bin jetzt auch gespannt, was dieses Jahr die Leistung von Emanuel Buchmann und auch von Rafael Majka bei der Tour, sie haben ja beide nicht das erreichen können, was sie sich vorgenommen hatten, wie man das dann nächstes Jahr mit den Grand Tours handhaben wird. Ob dann Emanuel Buchmann bei der Tour den Kapitän geben darf oder ob er dann wieder für Rafael Majka arbeiten muss, wie es 2017 der Fall war. Also da bin ich schon sehr neugierig drauf, wie man das dann lösen möchte und angehen möchte.
Vielleicht kommt ja auch noch ein anderer Rundfahrer ins Team.
Möglicherweise, ja. Da gibt's ja so...
Wer weiß, wer weiß.
Ja.
Gerüchte. Und wenn sich Gerüchte. Diese Gerüchte bewahrheiten sollten, dann erfahrt ihr das natürlich bei uns auf jeden Fall auch. Und wir werden darüber sprechen, spätestens in unseren Teamchecks, die dann wieder vor der neuen Saison auf euch warten. Wenn wir darüber natürlich nochmal genau sprechen. Vor allem stehen ja auch noch gar nicht alle Strecken für die großen Rundfahrten fest. Deshalb ist das alles noch nur Spekulation. Kommen wir nochmal so ein bisschen indirekt zum Sieger. Ich habe schon anfangs gesagt, wir haben jetzt den 5. britischen Grand Tour-Sieg in Folge. Ich frage jetzt mal ganz plakativ, lieber Felix, ist der britische Radsport, was die Rundfahrten angeht, aktuell der stärkste in der Welt?
Ja, relativ offensichtlich schon. Also ja, braucht man glaube ich nicht viel hinzuzufügen. Also es ist schon ganz schön beeindruckend. 5 Grand Tour-Siege in Folge. Ich glaube, die dritte Nation überhaupt, die in einem Jahr alle 3 Grand Tours gewonnen hat. Wenn auch hier jetzt mit 3 verschiedenen Fahrern. Ich glaube, die Franzosen haben es mal geschafft. Mit 2.
Ja, die Spanier ja, auch 2008.
Genau, Spanier auch mit 2 Fahrern, ne? Sastre und Contador.
Sastre und Contador, ja.
Ja, genau, ja. Aber ja, also definitiv. Also sie dominieren das Geschehen ganz schön auf eine beängstigende Art und Weise. Wenn halt der Froome nicht da ist oder nicht kann oder wie auch immer oder man vielleicht lieber mit jemand anderem gewinnt, dann gewinnt man halt mal mit jemand anderem die Tour de France und dann gibt's halt noch die Yates-Brüder. Ich meine, wer weiß, was der Adam Yates dann in Zukunft noch so auf die Reihe kriegt bei Grand Tours. Ja, schon ganz schön beängstigend, was die Briten da abziehen im Moment.
Ja, und das warten ja jetzt auch noch Weltmeisterschaften, wo die beiden Yates-Brüder definitiv auch eine Rolle spielen könnten.
Aber die anderen beiden Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank, sage ich schon. Entschuldigung.
Das wäre aber auch wirklich beängstigend, wenn man mit...
Fluch und Thomas verzichten ja. Und genau. Dann sind die Yates-Brüder am Start und ich glaube ja, dass sie jetzt dann für den Adam fahren. Das ist, glaube ich, so der Masterplan gewesen, so wie ich jetzt die UL da deute. Bin mal gespannt, aber da gibt's viele Nationen, die sie da herausfordern bei der WM. Ich meine, das werden wir auch demnächst noch besprechen in den nächsten Tagen, aber da gibt's viele, die sie herausfordern und da muss man auch sagen, so ein Eintagesrennen ist nochmal was anderes als eine Rundfahrt. Mal gucken, die Kolumbianer waren super stark hier am Berg, jetzt bei der Vuelta. Mal schauen.
Es wird auf jeden Fall spannend und ja, es wird definitiv noch genug gesprochen werden über die Weltmeisterschaften. Trotzdem wollen wir jetzt, bevor wir dann so langsam dem Ende dieses Rückblicks entgegenkommen, nochmal so ein kleines Fazit dieser Grand Tour und vielleicht auch der Grand Tour-Saison im Allgemeinen ziehen. Felix, was bleibt dir so von dieser Vuelta am meisten hängen? Was ist so die Lehre, dein Fazit dieser Rundfahrt?
Schwierig. Also eben das mit den Briten, dass jetzt Simon Yates jetzt auch noch zu den Grand Tour-Siegern gehört. Wie gesagt, was ich eben über Buchmann gesagt habe, ist auch eins meiner Fazits, weil ich eben schon da eine positive Entwicklung sehe und glaube, wie gesagt, dass auf einem anderen Parcours er auch weiter vorne gelandet wäre. Anderes Fazit, wie auch schon besprochen, dass es einfach meiner Meinung nach immer noch ein Rennen mit zu vielen Bergankünften ist und das dadurch ein bisschen eigentlich darunter leidet, auch was die Startliste angeht. Jetzt Viviani hat unglaublich viele Etappen abgeschossen und man muss ihn jetzt eigentlich als stärksten Sprinter der Saison bezeichnen, aber wenn man ganz ehrlich ist, weiß man eigentlich auch, dass es Sprinter gibt, die ihn schlagen. Das zeigt eben auch das Standing der Vuelta, weil bei dem Rennen kommen halt dann auch nicht so wahnsinnig viele Top-Sprinter mehr hin. Das sind so Dinge, die man, glaube ich, aus der Rundfahrt auf jeden Fall mitnimmt.
Erik, was möchtest du noch anfügen? Was bleibt für dich so hängen von dieser Vuelta?
Für mich bleibt hängen, vor allem wenn ich jetzt auf die gesamte Grand Tour-Saison blicke, also mit Giro und Tour, dass das beste Rezept für ein spannendes Rennen eigentlich darin liegt, dass man kein dominantes Team Sky hat. Also beim Giro sind sie ja absichtlich wahrscheinlich nicht so dominant aufgetreten, weil Chris Froome sich ja lange schwer getan hat und mit seiner Form gekämpft hat. Bei der Tour haben sie halt wie immer das Rennen eigentlich, ja, ich will nicht sagen blockiert, aber halt schon nicht gerade sehr spannend gehalten. Und jetzt bei der Vuelta, ich meine, wir sind in ein Schlusswochenende gegangen, wo, wenn man ehrlich ist, 5 oder 6 Fahrer noch Chancen auf den Sieg hatten. Und das ist toll. Also da
Chancen aufs Podium.
Ja, ich würde sogar sagen auf den Sieg. Also es war ja nun vor dem Freitag, also am Donnerstagabend hätte ich jetzt noch nicht gedacht, dass Simon Yates da so viel Rabatz macht am letzten Anstieg. Es hätte ja auch durchaus sein können, dass Yates nochmal einen schlechteren Tag erwischt und Valverde die Vuelta gewinnt. Von daher, das ist das, was für mich so hängen bleibt, dass eigentlich die Tour ist zwar irgendwie die größte Rundfahrt und das größte Radrennen der Welt, aber von der Spannung her sind so Giro und Vuelta für den Fan oft interessanter, und dann ist es am Ende auch fast egal, wer gewinnt, solange man halt es bis zum letzten Moment irgendwie packend ist und man gerne zuschaut.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort, wobei man natürlich, das möchte ich noch kurz anfügen, so eure beiden Aussagen ein bisschen kombinieren kann. Also es ist die spannendste Rundfahrt oder eine der spannendsten Rundfahrten des Jahres gewesen, aber eben auch so ein bisschen auf Kosten der Fahrer, wenn man eben das Rennen immer so schwer macht. Das vielleicht noch so kurz als Ergänzung.
Ja, wir müssen jetzt nicht fertig diskutieren, aber ich finde tatsächlich, dass jetzt schon, also eigentlich schon ziemlich überlegener Sieger am Ende ist. Und ich fand das Rennen deswegen, vielleicht habe ich auch nicht genug mitbekommen vom Rennen, aber ich finde es jetzt gar nicht so unglaublich spannend.
Ja, am Ende ist es deutlich, ja, das stimmt, mit 1,46.
Ja, und ich finde, das ist so wie die Tour, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo Froome nur mit einem relativ geringen Vorsprung die Tour gewinnt. Alle haben gesagt, letztes Jahr. Ja, genau, und es war super spannend und super eng, aber eigentlich hat er nie gewackelt. Und, ja. Und so fand ich das jetzt bei der Vuelta auch. Eigentlich hat er jetzt doch nie richtig gewackelt. Ja. Und das, deswegen finde ich also, klar, vom reinen Zeitabstand her wäre er theoretisch noch einholbar gewesen, wenn er eingebrochen wäre. Aber so ein Einbruch ist ja irgendwo auch immer eine Überraschung. Und ich finde so vom Gesamtauftritt war er schon klar der Stärkste bei der Vuelta und hat die dann auch irgendwo souverän gewonnen. Auf eine sehr souveräne Art und Weise, wenn man jetzt auch gerade die letzten beiden Bergetappen sieht. Ja. Wie er da das dominiert hat. Ich meine, die Rabassa-Ankunft, ja, das ist ja allein gefahren, das Ding. Aber ja, dafür gibt es unterschiedliche Meinungen. Das ist ja auch schön.
Nee, da stimme ich dir auch zu. Also letztendlich am letzten Wochenende war Yates absolut dominant. Ich bin jetzt halt von der Situation ausgegangen, Donnerstagabend vor diesen beiden Bergetappen. Ich glaube, am Mittwoch gab es noch eine Bergankunft, da hat Valverde, glaube ich, 10 Sekunden auf Yates rausgeholt und aus paar 30 Sekunden diese 25 gemacht. Und da war das ja schon noch so ein bisschen in der Schwebe, wie sich jetzt das Pendel ausschlägt am Ende. Aber klar, wenn man jetzt die gesamte Welt da Revue passieren lässt, in dem Wissen, wie es auch ausgegangen ist, dann war Yates ganz klar der Stärkste und hat auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine Schwäche oder irgendwie Anzeichen eines möglichen Einbruchs gezeigt.
Ja, und wo wir auf jeden Fall auf einer Linie sind, ist die Aussage, was Team Sky und Dominanz angeht. Klar, also langweiliger als eine Tour de France, in der Team Sky alles dominiert kann, geht eine dreiwöchige Rundfahrt leider halt auch tatsächlich nicht.
Ja. Vielleicht ist das auch der Schlüssel, zu sagen, warum es vielleicht spannend war, dass man eben den Sieger vorher nicht wusste. Egal in welcher Art und Weise er jetzt zustande gekommen ist, dass es eben nicht so war, es gewinnt eh einer von Sky, sondern dass das schon relativ offen war, zumindest im Vorfeld. Vielleicht können wir uns der Diplomatie halber darauf einigen.
Okay, du Diplomat.
Ja, das muss ich als Moderierender hier natürlich auch einnehmen, diese Stellung. Und wir werden jetzt nochmal eine ganz kurze Pause machen und danach erfahrt ihr dann auch endlich, wie wir uns im Tippspiel geschlagen haben. Ich kann nur so viel vorwegnehmen, es war wieder nicht stark. Aber mehr dazu gleich nach einer kurzen Pause.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit ein letztes Mal willkommen zurück zu Radiotour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir sind immer noch Erik Gutglück und Felix Mattes. Wir haben jetzt ausführlich auf das Sportliche, auf die sportlichen Ereignisse bei der Vuelta zurückgeblickt und wollen jetzt noch kurz unsere Tipps Revue passieren lassen, die wir alle vor der Vuelta abgegeben haben. Und da Erik derjenige ist, der da auch immer ganz sauber Buch führt, wie wir uns denn geschlagen haben, und auch die Punkteverteilung nach einem sehr undurchsichtigen Schlüssel zusammenstellt, darf er jetzt auch die Ergebnisse präsentieren. Bitteschön, Erik.
Ach, wenn es denn sein muss, präsentiere ich ganz stolz den dritten Platz. Das bin nämlich ich. Ich hatte nämlich der einzige halbwegs richtige Tipp von mir war, dass Miguel Angel Lopez aufs Podium kommt. Ich hatte ihn aber auf Platz 2 getippt und nicht als dritten. Mein ursprünglicher Tipp war ja, dass Nairo Quintana die Vuelta gewinnt, Miguel Angel Lopez Zweiter wird und Richie Porte Rang 3 belegt.
Porte war auch gefahren, stimmt.
Ja, also da habe ich mich von Lukas zu sehr verleiten lassen, weil wir da in den Tagen vor der Vuelta sehr stark über Porte diskutiert haben und du ja meintest, dass er durchaus ein Grand Tour-Fahrer ist. Also da habe ich mich von dir zu sehr beeinflussen lassen, sonst hätte ich da natürlich besser abschneiden können. Aber immerhin kriege ich noch, also ich kriege einen halben Punkt für Miguel Angel Lopez, dass er auf dem Podium war und ich habe mir dann auch noch mal einen halben Punkt gegeben, dass ich Enric Mas in die Top Ten vorhergesagt habe, dass er dann letztendlich Zweiter wird. Wie gesagt, habe ich ja vorhin schon erwähnt, das hat mich dann selber doch sehr überrascht. Das hätte ich dann auch nicht erwartet.
Ich möchte kurz eingrätschen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich auch in der Vorschau auf Etappensieg oder Bergtrikot bei Mas getippt habe. Das würde bei mir ja noch mal einen halben Punkt mehr bedeuten.
Ja, stimmt.
Ja. Ich will ja hier nicht klein.
Auch bist du.
Okay, gut. Dann fahre fort.
Du hast es schon gerade angesprochen. Also du bist auf Platz 2 tatsächlich gelandet. Du hast auch Miguel Angel Lopez auf dem Podium, allerdings als Sieger, da du ja, wie ich hörte, in Fanbettwäsche von ihm schläfst. Wilco Keldermann hast du auf Platz 2 getippt. Wilco Keldermann hattest du auf Platz 2. Da gibt es einen dicken Strike für. Der ist Zehnter geworden. Aber Simon Yates hattest du noch auf dem Podium, allerdings als Dritten. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest Lopez und Yates getauscht, dann hättest du richtig abgeräumt bei der Vuelta.
Ja.
Dafür kriegst du aber noch einen halben Punkt für Thomas de Gendt. Du hast zwar gesagt, er gewinnt eine Etappe, aber dass er das Bergtrikot gewinnt, kann man dir noch einen halben Punkt für geben. Du hast aber auch, wenn ich mich erinnere, noch getippt, dass Jan Hirt Achter an der Bergwertung wird.
Ja.
Das ist leider nicht eingetreten.
Ja. Okay, geil. Ja, der Sieger.
Bleibt nur noch einer, ne? Felix, auf Platz 1 überlegen. Hat Simon Yates richtig getippt? Und Alejandro Valverde hast du auf Platz 2 gehabt, da warst du ja auch dicht dran. Das hätte ordentlich Punkte geben können. Und Dan Martin hattest du auf Rang 3 getippt.
Ja gut, das ist jetzt, der wäre ja auch Dritter geworden, wenn nicht dann wegen der Kinder, also ich meine, kann ja wissen, dass Kinder dann irgendwann kommen.
Ja, so. Aber ich meine, dein Tipp war trotzdem so überlegen, also das hast du gar nicht gebraucht, dass Daniel Martin noch die Vuelta durchfährt.
Allerdings muss ich ja dazu sagen, ich habe euch ja den Tipp abgegeben und habe gesagt, dass es eine komplette Lotterie ist und ich tippe jetzt einfach mal deinen Namen. Also eigentlich habe ich überhaupt keinen Plan gehabt, außer dass Yates, also Yates habe ich tatsächlich gedacht, dass der wahrscheinlich schon irgendwie was reißt. Ja. Deswegen habe ich den dann auf 1 gesetzt, aber eigentlich war das komplett ins Blinde und eben als wir angefangen haben, muss man vielleicht den Zuhörern dazu sagen, habe ich hätte komplett falsch gelegen, weil ich dachte, ich hätte noch Quintana auf 1 getippt oder so. Aber also so gut weiß ich noch über den Tipp Bescheid und so sicher war ich mir mit dem Tipp auch, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr hatte.
Bonustipps hast du ja keine abgegeben, aber die hattest du gar nicht nötig. Also obwohl Lukas und ich Bonuspunkte bekommen haben, hat es nicht gereicht, um dir den Titel Vuelta-König zu entreißen.
Wobei ich jetzt tatsächlich den Punkteschlüssel gerne mal wüsste, weil wenn ich auf 1 Yates habe und damit besser bin als Lukas mit Lopez auf 1 und Yates auf 3, da finde ich eigentlich Lukas Tipp besser, aber ist auch wurscht jetzt.
Finde ich auch, aber ich überlasse das Tippspiel einfach Erik.
Ja, also die Idee ist, wenn man jemanden richtig hat auf seinem Platz, dann kriegt man 3 Punkte, wenn derjenige trotzdem auf dem Podium ist, kriegt man 1 Punkt und genau, halbe Punkte gibt's für Bonustipps.
Dann hätte ich aber 2,5 Punkte gehabt.
Das heißt, ich habe 3 zu 2,5 gewonnen.
Ja, du kommst auf 2 Punkte, genau.
2,5.
Also Lukas.
2,5. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht diskutieren.
Ja. Es ändert nichts an der Reihenfolge.
Eben. Also Felix überlegender Sieger, Erik hat wie immer keine Ahnung und ich bin so halbwissend. Ich glaube, das ist das Fazit. Genau, der Moderator. Der
Diplomat zwischen uns.
Ja. Genau. Eben der Diplomat.
Das heißt, das war es dann für mich nächste Saison macht meinen Job dann jemand anderes.
Nee, das glaube ich nicht. So leicht, du hast immerhin einen Punkt geholt. Das heißt, dass du nicht ganz ahnungslos bist.
Ja, das blinde Huhn und so, ne?
Genau. Da wollen wir es jetzt aber auch belassen mit dem Tippspiel. Es hat uns auf jeden Fall wie immer viel Spaß gemacht. Wir werden das, denke ich, in ähnlicher Form, vielleicht auch mit einem etwas logischeren Punkteschlüssel in der nächsten Saison fortsetzen und dann vielleicht auch mal ein bisschen was mit euch zusammen tippen oder so. Wir überlegen uns da sicher mal was Feines. Ich bedanke mich wie immer bei euch beiden Experten. Einmal bei Felix Mattes. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, auf dem Parkplatz mit uns zu philosophieren und fachsimpeln.
Ja, gerne immer wieder. Also es ist immer wieder schön, auf dem Parkplatz zu stehen und Skype anzuschalten. Da kommt immer was Gutes bei raus. Und außerdem, das nächste Mal, glaube ich, stehe ich nicht auf dem Parkplatz, sondern das nächste Mal bin ich in Innsbruck und dann werden wir die WM beackern, glaube ich.
Ja, genau. Da hast du vollkommen recht. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wobei das bei dir ja nicht heißt, dass du nicht irgendwo mal an der Seite rangefahren bist. Bei der Tour warst du ja auch immer auf Achse. Ansonsten natürlich auch wie immer lieben Dank für deine Zeit, Erik, auch wenn du von zu Hause ganz bequem mit mir gesprochen hast.
Ja, also ich hatte es auf jeden Fall gechillter als Felix, aber trotzdem macht wie immer Spaß. Und ich hoffe, dass auch die Zuhörer nochmal Freude an der Vuelta hatten, dass es wirklich ein spannendes Rennen war. Und die Saison ist ja noch nicht vorbei, da kommen ja noch ein paar schöne Rennen und ich denke, da werden wir auch noch das ein oder andere zu besprechen haben in den nächsten Wochen.
So wird es sein und das hoffen wir natürlich auch mit euch und eurer Expertise, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn dass wir hier zwei Fragen stellen konnten, das hat uns natürlich sehr gefreut. Wir freuen uns immer, wenn ihr euch irgendwie unter dem Hashtag Radiotour oder eben direkt bei Twitter an uns wendet. Ihr könnt uns gerne eine Rezension bei iTunes dalassen, generell irgendwie einen Kommentar, wie ihr das Ganze findet, da freuen wir uns sehr drüber. Das soll es für heute gewesen sein. Weiter geht es dann in den nächsten Tagen mit der WM. Die spielt natürlich ja auch eine Rolle bei Radiotour. Und da werden wir wieder einige schöne Sachen mit euch oder für euch parat haben. Das wird dann also der nächste Höhepunkt, da könnt ihr euch drauf freuen. Wir sind noch lange nicht am Ende und das war's erstmal für diese Folge von Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschö.
Ciao!
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllenhoff, der Moderator von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.